zum linksdrehenden Radio. Alles Gute an diesem wunderbaren Freitagabend mitten im Sommer. Wir schreiben Juli, den 4. etwa plus minus. Begrüßen euch Grex,
Jule,
Jens.
Und wir haben einen Stargast.
Ach wirklich? Vielleicht diese kleine Flasche Schloss Hohenlauf.
Hm, sicherlich. Seltener Gast im Studio 2 bei Radio Blau. Das Linksdrehenradio ist euer zweiwöchentlich stattfindendes Politmagazin. Wir befinden uns in Ausgabe Nummer
525.
Stark.
25 Sendungen entfernt von dem 500.
Na? Hm. Und 26 von der 499.
Das stimmt. Und 27.
Ja. Naja.
Wie ist die Lage?
Erbärmlich.
Erbärmlich.
Teilweise.
Mhm. Und.
Aber es sind doch Ferien. Nominell, Schulferien. Aber manche Leute tangiert es nicht.
Weil sie nicht in die Schule gehen.
Das stimmt. Ich war letzte Woche in der Uni geladen. Das war der Tag, an dem es 40 Grad waren in Leipzig. Und es gab tatsächlich hitzefrei an der Uni.
Geil. Das wurde bei uns an der Schule damals abgeschafft. Ich habe schon tausendmal erzählt, wegen zu viel Bombendrohungen. Und als Strafe wurde gesagt, jetzt gibt es kein hitzefrei mehr.
Aber es gibt heutzutage vor kurzem Unterricht.
Ja, aber das ist, glaube ich, alles eine sehr schwierige Entscheidung. Es gibt dafür keine Blaupause. Also
das Thermometer?
Ja, klar. Man kann Grad schon relativ exakt messen. Ich meine, was genau dann passiert, ab wie viel Grad und so weiter und so fort.
Und macht man 2 Minuten kürzer oder 7?
So, ich dachte, da gibt es so eine Maßeinheit 20 statt 45 Minuten oder so. Ich las das auch. Menschen, die auf also körperlich tätig sind, arbeiten, also ich sag jetzt mal ganz platt Bauarbeiterinnen, früher anfangen zu arbeiten, eine längere Pause haben und früher aufhören, 14 Uhr in der Regel. Wenn es so heiß ist, aber ich weiß nicht, was die Grenze ist.
Ja, was Siesta-Verhältnisse?
Darauf wird man sich wohl hier einstellen müssen, oder? Vielleicht haben später mal die Läden...
Nichts dagegen.
Die Läden einfach zu von 12 bis 16 Uhr.
Der designierte Chefe der Spaßpartei FDP hat doch vorgestern oder so, hat er ja irgendwas getwittert, dass man sich nicht so haben soll mit den 35 Grad. Das ist doch schönstes Wetter. Hm. Und pipapo, kam nicht so gut an.
Hatten wir schon immer mal, sagen auch manche Leute.
Es wird immer gerne geteilt, vor allem so in WhatsApp-Chats und Facebook-Gruppen so irgend so Bild. Zeitungsartikel von 76 oder so, wo es heißt, 60 Grad oder meinetwegen 55 Grad heute im Bahnhof Bad Elsterwerda. Und das wird dann geteilt von wegen hier, das war schon immer so krass, es ist sogar kälter geworden. Turns out ist die Temperatur, die da gemeint ist, war die Temperatur innerhalb einer metallenen Bahnhofsuhr, die daraufhin ausgefallen ist. Und daraus hat die Bildzeitung eine Schlagzeile gemacht und die wird dann verbreitet.
Das war wohl saure Gurkenzeit dann für die Bildzeitung. Ja. Sagt man so.
Er erinnert sich nicht. Gröditz brennt. Sicherlich eine der zentralen Schlagzeilen. Wir haben ja hier eine besondere Verbindung zu Gröditz. Ich weiß jetzt auch nicht genau warum. Ich war dort mal bei einer NPD-Demo.
Echt?
Komisch, wenn du es so sagst.
Also ich war nicht bei der NPD-Demo, sondern in Gröditz, um diese NPD-Demo zu beobachten. Ne? Und seitdem beobachten wir, was in Gröditz passiert. Jetzt gerade brennt der Wald.
Es brennt der Wald.
Mhm.
Und es brennt auch in Griechenland und ja, und sowieso. Nee. Das wird
da fahr ich hin.
Ja, das ändert ja nichts daran, dass es...
Kannst ja nochmal vorher anrufen, dass es nie brennen soll.
Wenn das hilft.
Aber vor allem auch in der Gorischheide. Gorischheide ist in der Sächsischen Schweiz.
Achso, ich dachte, es wäre ausgedacht.
Nee, es heißt wirklich Gorischheide.
Okay. Mhm. Ich hatte einen Lehrer, der hieß Gorisch.
Ich glaube, ich kenne niemanden in Gorisch.
Hatte der eine Heide?
Nee, der hat Geografie gemacht.
Siehst du?
Aber das passt doch. Ja.
Ah ja, das passt. Ach so.
Oder zur Biologie?
Ja. Der Der liebe Kamerad Putin hat wieder dasselbe gemacht, wie er schon mal gemacht hat, nachdem er mit Trump telefoniert hat. Er hat quasi, nachdem er aufgelegt hat, nach einem Gespräch mit Trump eine große Menge an Shahed-Drohnen und ballistische Raketen in die Ukraine und vor allem nach Kiew geschickt, gestern Nacht, beziehungsweise vorgestern Nacht, je nach Sichtweise. Genau, über 550 oder 590 Shahed-Drohnen, dann noch 11 oder 13 ballistische Raketen. Genau, von den Drohnen wurden sehr viele abgefangen, 460 oder so, von diesen Raketen nur 4 oder 6, dementsprechend. Also einfach von Bildern her war das wohl die krasseste Nacht in Kiew. Also im Sinne von, man hat wirklich so am Himmel stand die Stadt in Rauch und Flammen und so. Das ist, glaube ich, niemand gestorben, bin ich nicht sicher, will ich das nicht sagen. Hm. Genau, aber zumindest was Tote angeht, war es nicht die krasseste Nacht wiederum.
Ja, aber genau, krasseste Nacht klingt immer so, aber die krassen Nächte in Kiew häufen sich,
kann man sagen. Ja, die nehmen seit den Friedensverhandlungen zu. Hm. Und das kann man natürlich auch als den Verhandlungspartnern, Anführungszeichen, als zurechtschießen sehen, ganz zynisch gesagt. Und bei dem Gespräch mit dem Herrn Trump ist auch rausgekommen, beziehungsweise rausgekommen, hat Putin halt nochmal gesagt, dass er weiterhin an den Maximalzielen des Krieges festhält, also die Entnazifizierung der Ukraine und was er halt von Anfang an gesagt hat. Also so ist das.
Mhm. Ich habe hier.
Ihr hört das links drin Radio.
Ach so, ja.
Jule hat hier.
Nee, ich habe nochmal geguckt, man kann Solidarity Collective folgen. Die haben.
S.
So, Collectives, genau. Haben heute Zahlen, aber sind keine schönen Zahlen von Getöteten und Verletzten veröffentlicht der letzten Monate. Mhm. Hm. Ich sag jetzt nichts. Aber um up to date zu bleiben.
Ihr hört das links in Radio. Wir sprechen im zweiten Teil der Sendung über diverse Dinge. Wir lassen euch nochmal teilhaben an diversen Haushalten. Sachsen hat einen Haushalt. Ob man sich darüber freuen darf oder nicht, darüber sprechen wir. Leipzig hat keinen Haushalt mehr. Zumindest ist das Geld für Kultur und Jugend alle. Darüber sprechen wir auch mal kurz. Ne? Und genau, ihr wart in Bremen. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, ihr wart in der Ukraine und habt über Bremen gesprochen. Aber es war ziemlich genau andersrum. Mhm. Und
Leipzig hat auch wieder einen neuen qualifizierten Mietspiegel, oder?
Mhm. Seit kurzem.
Ja. Ja. Mhm. Auch schön.
Einen sicheren, rechtssicheren. Und Krex war in Russland.
Krex hat die...
Sag doch nicht sowas, wenn das rausgeschnitten wird ohne Kontext.
Das stimmt, ja.
Das könnte bitte nicht ohne Kontext rausschneiden.
Ja.
Stopp. Krex hat neuere Informationen aus Russland zu einem Nachrichtenblock zusammengefasst. Das alles.
Ohne da gewesen zu sein.
Ja, bitte.
Im zweiten Drittel...
Ausrufezeichen.
...der Sendung Linksdrehendes Radio.
Ach so, heißt die Sendung. Was machen wir denn da jetzt?
Da machen wir, wir machen wie immer eine kurze Werbepause.
Ja, habe ich gar nicht mitbekommen. Vor 2 Jahren hat Inner Conflict, eine Band, die ich vor 20 Jahren oder so gehört habe, ein neues kleines Album gemacht. Kann man mal reinhören. Das Lied heißt Pegel. Mhm. Jemand beim Social Media hängen geblieben?
Nee, ich habe nach Inner Conflict geguckt. Ich habe irgendeine Assoziation, aber es gibt einen Drum and Bass Titel, der Inner Conflict heißt. Mehr genauer kann ich jetzt noch nicht.
Okay.
Musst du weiter recherchieren.
Ja, aber wir sind ja zum Glück keine Musiksendung. Never?
Ja.
Es gab aber schon Musikausgaben.
Da, ja, das ist richtig.
Ja.
Ist auch gar nicht so lange zurück.
Ja, ja.
Die Zeit.
Fangen wir von hinten an.
Was gab's hinten?
Den Mietspiegel. Bringt mir das irgendwas?
Na, du hast einen Mietvertrag? Einen älteren?
Und bin gespannt, wie das weitergeht.
Dein Vermieter kann die Miete nicht einfach
20% erhöhen.
Maßlos erhöhen.
Ja.
15% in Leipzig.
Nur 15%.
Alle wie viel?
Alle 3 Jahre.
Hm.
Im BGB, genau, können Vermieter einfach ohne irgendwas zu machen die Miete erhöhen. Hm. Genau.
Und müssen die den Mietspiegel beachten? Mietspiegel.
Der ist bindend, ja. Der ist bindend. Mhm.
Genau, die dürfen alle 3 Jahre um 15% erhöhen bis zur Erreichung des Spiegels, oder? Und die, allzu viel drüber darf man dann aber nicht.
Der ortsüblichen Vergleichsmiete, ja.
Genau.
Hm.
Mhm.
Ja.
No.
Und der Mietspiegel ermittelt die ortsübliche Vergleichsmiete.
Mhm. Und die liegt, das ist so der Nachteil des Mietspiegels,
immer höher.
Liegt höher als die Miete von Leuten, die länger als 2 Jahre einen Mietvertrag haben. Oder sagen wir mal länger als 4 Jahre. Ne?
In die Mietspiegelberechnung fließen die Mietverträge von Neuvermietungsmieten der letzten 6 Jahre ein. Also Bestandsmieten sind da gar nicht abgebildet, darum ist
ja,
in.
Aber da die Mieten ja steigen, genau, auch in den letzten 6 Jahren, ist man mit einem Mietvertrag von vor 5 Jahren wahrscheinlich unter dem Mietspiegel.
Ja, kann sein. Nee, ich meine, das Niveau des Mietspiegels ist einfach immer hoch, weil nur die Neuvermietungsmieten der letzten 6 Jahre und nicht die Bestandsmieten betrachtet werden.
Ja.
Und in Gebieten wie Leipzig, wo die Miete steigt.
Warum fragt die Stadt?
Wird der Mietspiegel immer nach oben gezogen, die ortsübliche Vergleichsmiete. Und darum können Vermieter immer erhöhen.
Warum fragt die Stadt dann anekdotisch immer nach Bestandsmieten, wie hoch die sind, wenn es so Umfragen gibt?
Wahrscheinlich für die Einschätzung der Lage, für die Bürgerumfrage.
Das wird, naja, ja. Und für den Zensus.
Das gab es mal, aber den Zensus gibt es ja nur alle paar Jahre.
Naja, macht ja nicht die Stadt.
Das macht nicht die Stadt, das stimmt, ja. Genau. Aber tatsächlich, also das hat, ich weiß gar nicht, ob es dazu eine Veröffentlichung der Stadt gibt. Also aus den Umfragezahlen quasi.
Vom Zensus?
Nee, von der Stadt, wo die fragt, wie hoch deine Miete gerade ist, die du bezahlst.
Es gibt jährlich den Sozialreport, da sind die Bestandsmieten abgebildet. Die scheinen auch gar nicht so hoch irgendwie in Leipzig, 6-7 Euro oder irgendwas.
Das ist nämlich krass, weil der Mietspiegel sozusagen suggeriert, das wäre die Durchschnittsmiete sozusagen, ne?
Genau, ja.
Und das ist nämlich überhaupt nicht der Fall.
Das stimmt nicht, ja, genau.
Genau, insofern lässt sich mit dem Mietspiegel immer gut politisch skandalisieren. Aber andererseits führt er natürlich dazu, dass die Mieten steigen.
Auf jeden Fall, aber trotzdem, also bevor der neue Mietspiegel jetzt wirklich besonders sicher verabschiedet wurde im Stadtrat, weil da gibt es so einen Arbeitskreis, der hat zugestimmt, da sitzen Mieter, Vermieter, Stadtvertreter drin.
Geil, sitzt da auch United Capital?
Nee, ausgewählte, so Genossenschaften und Haus und Grund auch, genau. Und dann hat der Stadtrat nochmal zugestimmt und die Stadt sagt, das ist jetzt so ein doppeltes Netz, um den besonders rechtssicher zu machen. Aber der alte Mietspiegel wurde ja massiv angegriffen von Eigentümern und das hat dann zur Folge, dass die einfach die Mieter unter Druck setzen, quasi nach dem Maßstab von 3 Vergleichsmieten, glaube ich, die sie einholen, random Vergleichsmieten aus der Umgebung, die Miete einfach dahin zu erhöhen.
Mhm.
Und das ist schlechter als der Mietspiegel. Darum ist es so Pest und Cholera. Nee, wie heißt das? Licht und Schatten. Der Mietspiegel. Also beides. Licht und Schatten. Schlecht und
Regen
gut.
Und Traufe.
Er ist schlecht und auch gut.
Ach so.
Ja. So meine ich das.
Und dann gibt es auch diese lustigen Vermieter, habe ich auch schon mal erzählt, die einfach dann entweder bewusst oder dumm den Mietspiegel nicht berechnen können und dann sagen, auf Grundlage des Mietspiegels ist das ihre neue Miete und es ist einfach eine völlig ausgedachte Formel, die überhaupt das wie. Die haben wahrscheinlich ChatGPT gefragt, wie man das berechnet beim Leipziger Mietspiegel und wie so immer bei Mathematik und Large Language Models kommt dann nur Schrott raus.
Mhm. Genau, das ist total komplex, weil tatsächlich so Ausstattungsmerkmale der Wohnung da eine Rolle spielen. Ich habe selber mal in einer Wohnung gewohnt und da hatten die uns irgendwie
wirklich
eine Fahrradgarage mit berechnet. Die gab es aber gar nicht. Es gab so ein Unterstell mit einem kaputten Dach. Das hat uns dann ein Anwalt gezeigt und das konnten wir dann einfach neu berechnen. Darum muss man da ganz schön hinterher sein. Mhm. Und das wirklich so akribisch durchgucken. Und es gibt auch einen Mietspiegelrechner in der Stadt, da kann man rumrechnen.
Mhm. Ja, weil, genau, am Ende
für sich.
Deine Zugehörigkeit zu einer örtlichen Vergleichsmiete hängt ja an den Ausstattungsmerkmalen der Wohnung. Ne?
Genau,
und das
ne?
ist natürlich eine sehr individuelle Sache, könnte man sagen.
Und in Leipzig gibt es sogar Lagekriterien. Also
Stichwort Badheizkörper.
Es gibt verschiedene Lagen. Ne? Also Innenstadt ist schon teurer im Niveau als fortfolgend. Wenn man die Stadt so von innen aufklappt, quasi. Ne?
Während sie ja in Realitor von außen eingeklappt ist.
Also richtig.
Das ist so anstrengend, wenn man davon.
Wenn man die so einklappt von.
Nee, wir leben ja in einer eingeklappten Stadt und wenn du halt jetzt von der Mitte, also das ist ja,
muss ja immer. Bei der Hitze.
Ja.
Das ist Wahnsinn.
Man kann aber auch an vier Ecken gehen und die zusammenlegen.
Nee, es ist, die Stadt ist ja rund.
Stimmt.
Aber immerhin ist es eine Form, im Gegensatz zu Dresden. Kreis, das ist ja so eine Art Flatsch.
Ein Kreis ist ja ein Vieleck mit unendlich vielen Ecken.
Das stimmt.
So viele Leute haben ja nicht.
Aber es ist ein bisschen ovaler Kreis, oder?
Ja.
Also langgezogen.
Hast du Hitze?
Nee, ich freue mich, dass ich endlich mal im Radio sagen konnte, dass ein Kreis ein Vieleck mit unendlich vielen Ecken ist.
Das ist, also, ja, das ist ja so ein Radiothema.
Wir schwuffen wieder vorsichtig, habe ich den Eindruck. Also, da, reicht dir das zum Mietspiegel?
Wir schwuffen, ja.
Ich bin erstmal
bedient.
Na schön, jetzt können sozusagen die Vermieter alle wieder ihre Erhöhungsschreiben rausschicken.
Ja.
Scheiß Mietspiegel.
Aber was du meintest da hier mit 15% und 20%, das ist verlängert worden für Leipzig, ne?
Die Kappungsgrenze. Die
Kappungsgrenze.
In angespannten Wohnungsmärkten dürfen die Mieten nur 15% alle 3 Jahre.
Statt?
20.
Ach so.
Da gibt es auch seit langem, irgendwie vor 2 Jahren, die SPD.
Das sind alles ganz große Würfe.
Vor 2 Jahren hat die SPD mal so ein großes Papier gemacht, da war die in der Regierung und hat das Bauministerium gehabt. Wir wollen die Kappungsgrenze auf 8% senken.
Ja.
Und das war einfach eine Meinungsbekundung. Als Regierungspartei, gut, das würde wahrscheinlich jede andere Partei auch machen, das ist einfach nicht passiert.
Wir wollen es machen, wir werden es aber nicht tun.
So, Partei wie die Linke und Mietervereine fordern eigentlich Mieten, wenn gar nichts an der Wohnung gemacht wird, also keine Verbesserung der Wohnsituation vorgenommen, plus noch nach Inflation erhöhen zu dürfen.
Das fände ich wirklich, ja, danke. Da kriege ich bestimmt sogar was raus.
Nee, ich sage das auch falsch. Ich glaube 1,5% im Jahr. Also einfach irgendwie so eine Näherungswert, dass steigende Kosten vielleicht abgegolten werden für die Vermieter, aber nicht mehr einfach so Mieten erhöhen. Ne? Mhm.
So eine Wohnung wird ja auch nicht besser.
Nee.
Wenn du da
wohnst. Mit der Inflation, das ist schon auch nicht so einfach so in den letzten Jahren gewesen. Da, Also das fordern die nicht, das nehme ich zurück. Nicht rausschneiden und einzeln abspielen. Und
entkontextualisiert gegen dich verwenden.
Bitte, nicht.
Gut. Haben wir jetzt schon zwei. Ich muss auch noch was sagen, ne? Was nicht entkontextualisiert gegen mich verwendet werden soll.
Das ist, nee, hast du ja schon das mit dem Kreis und dem Viereck.
Ach so.
Das ist gut. Entkontextualisiert kann man.
Darf man das nicht entkontextualisiert rausschreiben?
Nee. Wenn das in den falschen Hälse gerät,
ja. Okay.
Da kann man uns ganz schnell das Bären aufbinden.
Kurz vor Urananreicherung.
Also mir in dem Fall.
Ich finde, das ist ja geeignet, um rausgeschnitten zu werden und immer random angewandt zu werden.
Naja.
Okay, gut. Mhm. Jetzt haben wir unsere halbe Sendezeit über.
Das stimmt nicht. Es liegt halt an der Hitze hier.
Mir ist auch echt warm.
Das könnt ihr euch nie vorstellen. Wir haben einen Ventilator, aber das ist nicht durchdacht, wenn man live sendet mit 3 empfindlichen Mikros. Wenn man jetzt den Ventilator anmachen würde, gäbe es so Geräusche.
Richtig, ja.
Das ist leider unschön.
Wir kommen.
Ist auch immer schön im Radio.
Wir kommen über den Umweg der Kappungsgrenzen zum Landeshaushalt.
Okay.
Ihr habt einen Landeshaushalt beschlossen.
Ja.
Ihr Mitglieder des Sächsischen Landtags.
Vor 1,5 Wochen, ne? Mhm.
Ist das gut?
Wie fühlst du dich jetzt?
Braucht man
eine Woche später?
Ich bin sehr erleichtert. Nee. Also uns betrifft es ja nicht. Ein Land kann halt nicht Mieten einfrieren, Mietzuschüsse zahlen, Sozialleistungen erhöhen.
Wenn es keinen Haushalt gibt?
Nee, ein Land kann halt nur, ich hatte neulich so eine Schülergruppe, die hat gefragt, was kann denn eigentlich das Land? Das kann ja nicht so viel.
Was ist das?
Aber die Menschen haben jetzt nicht mehr an Geld in der Tasche, weil der Landeshaushalt beschlossen wurde und da total toll irgendwelche Mindestlöhne erhöht wurden oder so. Ja, nee, der Landeshaushalt ist beschlossen und ich glaube, viele Vereine, Organisationen, Initiativen aus dem Sozial-, aus dem Kultur-, aus dem Jugend-, aus dem Naturschutz-, aus dem Verkehrsbereich, die über Fördermittel des Landes finanziert werden und auch die Kommunen, die sehr abhängig sind von Finanzflüssen des Landes, sind sehr erleichtert, dass dieser Haushalt beschlossen wurde. Wir haben durch die Wahl verzögert keinen pünktlichen Landeshaushalt gehabt. Das ist der Haushalt für 25, 26.
Aber, ja, kurze Zwischenfrage.
Und seit
Landeshaushalt kommt nie pünktlich, oder? Und, also ich kann mich nicht, also die letzten
Legislaturen. Es gab Beschlussfassungen im Dezember für ab Januar und es gab Beschlussfassungen so im Januar, Februar. So. Und genau, bei der Stadt ist es
da war es ja schon prekär bei Vereinen und so, ne? Also genau. Wenn das erst im Februar kommt.
Die Übergangszeit ist immer schwierig und jetzt war die Situation, dass es eine vorläufige Haushaltsführung gab und Fördermittel plus noch sehr dosiert, 30% oder so, keine Ahnung, also in Abschlägen ausgezahlt worden und man vor allem von so kleinen Vereinen aus dem Bereich der Demokratiearbeit gehört hat, dass die eigentlich schon zugemacht haben, so, ne? Oder Personal entlassen mussten, Fachkräfte weggeflohen sind, weil sie die Unklarheit und die instabile Finanzlage nicht mehr ausgehalten haben.
Über ein halbes Jahr
gewesen, ne? Ja. Mhm. Hallo.
Was wäre, bin ich noch drauf? Mein Kopfhörer hat sich irgendwie verabschiedet. Naja.
Ja, wirklich, da leuchten aber nicht alle vier Leuchten.
Aha, da leuchten nicht alle vier Leuchten. Ich glaube
nicht, dass das alles rausgeschnitten ist.
Was wäre passiert, wenn es keinen Haushalt gegeben hätte?
Dann wäre die vorläufige Haushaltsführung weitergegangen und dann hätten wirklich Vereine, Organisationen zumachen müssen.
Ah ja.
Weil
ja,
die müssen das ja dann auch vorschießen, kriegen nicht das Komplettgeld, mit dem sie rechnen, sondern bloß einen Abschlag. Dann wäre irgendwie Palermo gewesen. Ne? Und das, die Städte hätten auch nicht rechnen können mit den Zuweisungen, die sie über den Finanzausgleich oder über die Kita-Pauschale, Asylpauschale bekommen. Dann wäre alles irgendwie zusammengebrochen.
Palermo am Kreuz war nicht schlecht.
Das war nicht schlecht, das stimmt.
Also nochmal kurz zusammengefasst, vorläufige Haushaltsführung bedeutet, das Land kann erstmal nur die Polizisten bezahlen.
Ja, wahrscheinlich so Pflichtaufgaben. Ne? Und gerade im Sozialministerium gibt es einen Haufen Nicht-Pflichtaufgaben, wo ich jetzt sagen würde, das ist Pflichtaufgabe. Ne?
Also ist auch nicht so.
Seniorenarbeit zu machen, psychosoziale Zentren zu betreuen,
also das, Suchthilfe. Was Gerhard Schröder damals als Gedöns bezeichnet hat.
Wahrscheinlich, genau. Ne? Wenn man jetzt so
SPD ist.
Pflegekoordination für ältere Menschen als Gedöns.
Dieses Szenario drohte und deswegen musste in der Situation, wo man eine Minderheitsregierung hat, sozusagen mussten Teile der Opposition dem mitmachen. Haushalt zustimmen, damit der Haushalt durch den Landtag kommt. Wie lief das?
Na, ich glaube schon, also CDU und SPD haben schon Bock, mit dem BSW das zu machen. Das hat ja 15 Stimmen, die brauchen 10. Da hätten sie es sozusagen einfacher und müssen nicht mit Linke und Grüne, die zusammen 13 Stimmen haben, aber nur zusammen rummachen. Und das BSW ist wieder mal ausgestiegen aus den Verhandlungen.
Ja, auf Geheiß von oben, ne?
Auf Geheiß von oben und weil sie irgendwelche Zusagen nicht bekommen haben, die wir aber als, also die Linke dann bekommen hat, das war keine Ahnung, wie konsistent das da ist, was erzählt wurde. Und dann ist wirklich ein Monat vor Haushaltsbeschlussfassung sind Linke und Grüne herbeigerufen worden oder gefragt worden und dann gingen so Verhandlungen los über mehrere Tage, Tag und Nacht oder irgend sowas, keine Ahnung.
Ja.
Und da wurden die Wünsche der Linken und Grünen
berücksichtigt.
Diskutiert, quasi. Genau. Es war ja ein
Kürzungshaushalt. Wünsche.
Es ist ein Kürzungshaushalt, das ist, glaube ich, jetzt.
Weihnachten.
Kürzungshaushalt, es wird bestimmt irgendwann ein Wort des Jahres, weil ich glaube, auf allen Ebenen, im Bund, in allen Ländern, in den Kommunen wird gekürzt, weil die Einnahmen sinken, Wirtschaftsleistung irgendwie nach unten geht, Steuereinnahmen wegbrechen, weil man halt keine ordentlichen Steuerreform macht, könnte man auch sagen. Ne? Und darum wird überall reingegriffen. Ne? Und hier waren in Sachsen schon massive Kürzungen im Sozialbereich, Integrationsbereich, Demokratiebereich, Kulturbereich, Umweltbereich. Ich glaube, das ist auch so eine Rache der CDU an den Grünen sozusagen, dass sie den Klima-Umweltbereich so nach vorn gebracht haben.
Darf ich noch eine alternative Deutung vorschlagen?
Darum ist da ganz viel abgeschlagen worden. Ja, es gibt die Deutung, dass...
Ja, weiß ich jetzt nicht. Also das war jetzt so meine Idee, wenn die CDU weiß, okay, wir müssen hier die CDU und die AG Sozialdemokratie innerhalb der CDU, wenn die also wissen, sie müssen mit Grünen und Linken verhandeln, dann könnten die doch sowas sagen wie, okay, pass auf, wir streichen alles Soziales und alles Umweltmäßiges raus, damit die was zu verhandeln haben und sich dann und dann das Gefühl haben, sie hätten was erreicht.
Könnte sein. Kann ich jetzt nicht widerlegen.
Gut.
Aber was hat man eigentlich davon? Man verärgert sozusagen durch die Bank weg die Akteure der wichtigen sozialen Arbeit, von Jugend bis Alter bis krank.
Aber ist denen das wichtig?
Verärgert sie und, was wollte ich sagen, und stärkt eigentlich sozusagen
die Opposition.
Stärkt die Opposition, die dann sozusagen...
Hast du das Gefühl, dass die Oppositionsparteien da sozusagen gut rauskommen aus der Geschichte?
Also ich glaube...
Dem Regierungshaushalt zuzustimmen?
Also ich will das jetzt nicht über Gebühr loben, aber es ist ja tatsächlich sogar gelungen, dass die CDU, die Schuldenbremse in Sachsen vor vielen Jahren eingeführt hat, als besonders harte Schuldenbremse, also es geht wirklich gar nichts und auch die Corona-Kredite müssen in 8 Jahren abbezahlt werden, obwohl das sozusagen finanziell ein Desaster wird. Denen sozusagen so einen kleinen Spielraum abzuluxen, der jetzt durch dieses Bundesvermögen, wie heißt das?
Sondervermögen.
Dieses, ja. Ja, dieses Sonderpaket, die 500 Milliarden sind das, ne? Für Investitionen, ja. Also für Infrastruktur. Da können die Länder sozusagen Kredite aufnehmen, um das noch zu stützen oder Co. zu finanzieren. Das war, glaube ich, nicht unbedingt geplant in Sachsen. Und das ist jetzt aber mit sozusagen ein Ergebnis der Haushaltsverhandlungen, dass in Sachsen Kredite aufgenommen werden. Die werden sich jetzt unter einer Milliarde bewegen, also 700 Millionen Euro rechnet man, weil das ist so normiert vom Bund, wie hoch die in dem Zusammenhang sein dürfen. Aber ich weiß nicht, ob das eine CDU wollte. Mhm. Also den Kasus Knaxus zu knacken. Da gab es auch Reden von CDU-Abgeordneten in der Haushaltsdebatte, die das als großen Fehler irgendwie nochmal kommentiert haben, ne? So ganz ernst.
Okay.
Aber klar, man kann das so lesen. Mhm. Kürzungen sind im großen Maßstab abgewendet worden. Nicht alle, glaube ich. Aber schon im großen Maßstab. In bestimmten Bereichen ist es sogar gelungen, über die Ansätze zu gehen, quasi. Und ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur ein Spiel war. Von SPD und CDU. Mhm. Die Linke hat zumindest deutlich gemacht, das wird so nicht nochmal laufen, dass man sich vors Loch schieben lassen wird.
Ja, ist ja auch also was in 5 Jahren.
Ach nee, halt. Entweder ernsthafte Verhandlungen. Ist
ja Doppelhaushalt für 25 und 26.
Genau, ne? Ja. Und es wird schon Land auf und Land ab gesagt, dass der nächste Haushalt noch ein krasserer Kürzungshaushalt wird, weil, wie gesagt, Einnahmeprobleme das.
Jens macht Gymnastik neben mir.
Das Unterlassen von sinnvollen Steuerreformen im Bund müssen die aber stattfinden. Ne? Also Vermögenssteuerreform, Erbschaftssteuerreform, wo mal Geld in die Kassen gespült werden könnte. Oder die Schuldenbremse ordentlich zu lösen, das wird einfach nicht passieren. Das wird vor allem in Sachsen, wird man die Schuldenbremse nicht aus der eigenen Landesverfassung nehmen können. Das ist wirklich nur eine Ausnahmeregelung jetzt im Kontext dieses Sonderpakets aus dem Bund, weil die Mehrheiten im Landtag nicht da sind. Es gibt keine Zweidrittelmehrheit ohne AfD und dem Freien Wähler. Matthias Berger.
Gottes Willen, aber stimmt. Erinnere mich nicht an den.
Waren das jetzt die Fragen, die beantwortet gehörten? Erscheint euch das so, als wenn die Opposition quasi gelockt wurde?
Oh Gott, ich glaube, das kommt sehr drauf an, wen man fragt.
Ja. Ja,
du wurdest ja gefragt.
Also ja, natürlich ist das alles...
Welche Person in mir gefragt wird?
Natürlich spielen da auch strategische Motive eine Rolle. Das ist mir aber eigentlich relativ Rille.
Ich glaube, das größte Motiv, was die CDU hatte, ist keine Neuwahlen. Ne? Also wenn das mit BSW war definitiv raus. Linke Grüne hätten das auch platzen lassen können und noch mehr fordern können. Mhm. Mit der AfD
dann hätte das nicht funktioniert. Machen, oder?
Genau, und es gab ja vorher so eine Umfrage, die hatten wir letztes Mal kurz gestriffen, wo das eher für die CDU schlecht aussieht, so, ne? Also nach unten geht.
Für die AfD halt.
Und für die AfD nach oben geht, ja, genau.
Ja, ach so, das wollte ich noch fragen, genau. Wie ist dein Eindruck?
Also,
meine Prognose war ja, dass es der AfD leicht fallen wird, daraus politischen Gewinn zu schlagen, quasi aus dieser Haushaltssituation mit Einbindung der Opposition außer AfD und BSW.
Können die nie aus allem Gewinn schlagen?
Ja, ich glaube, die müssen auch gar nichts machen und schlagen politischen Gewinn draus.
Das, ja.
Also, so war es ja die letzten 10 Jahre.
Ich bin da halt auch so ein bisschen in der Blase. Ich weiß nicht, wie wichtig diese Debatte wirklich, also es gibt ganz viele Betroffene, es war die Rede von der Parität über 10.000 Arbeitsplätze, die da verloren gehen würden mit den Kürzungen oder wenn kein Haushalt zustande kommt, beide Szenarien. Mhm. Aber es gibt ja vielleicht einen großen Rest, den das irgendwie nicht betrifft. Ja,
mach mal die Straßenumfrage in einer Stadt X in Sachsen.
Wobei
was wissen Sie über den Haushalt?
Wobei bei Kita gibt es Veränderungen, bei auch Schule, Lehrerinnen und so weiter gibt es Veränderungen in positiver Hinsicht, dosiert. Ja. Also es streut schon auch breit. Also es ist jetzt nicht nur eine blöde Zivilgesellschaft oder so, in Anführungsstrichen, nicht rausschneiden und entkontextualisiert verwenden. Und dass die CDU sich gerne sozusagen reinverhandeln lässt, dass weltoffenes Sachsen gestärkt wird, so ein Demokratieförderprogramm mit diesen ganzen ominösen Vereinen und die Opferberatung.
Die immer gegen die CDU polemisieren.
Das Integrationsförderprogramm, integrative Maßnahmen sollte faktisch abgewickelt werden. 15 Millionen sind wieder reinverhandelt worden. Dass denen das gefallen hat, glaube ich nicht. Oder?
Stichwort war, dass die Haushaltsverhandlung war, dass die Landtagssitzung, wo die Tribüne gestürmt wurde von Linksextremisten, ja. So wie ich es bei Instagram und TikTok gesehen habe.
Entkontextualisiert.
No?
Ja.
Ja.
Das war als,
was war da los?
Das war, als Mr. Kretschmar quasi den Haushalt eingebracht hat. Ich war auch ein bisschen schläfrig.
In dem Moment?
Ja.
Das.
Du konntest also nicht verhindern, dass LinksextremistInnen auf die Bühne...
Genau, und dann kam dieser Protest und dann waren viele wieder wach geworden.
Ah ja.
Es war eine Gruppe, ein Solidaritätskomitee für Maja. Maja sitzt seit über einem Jahr im ungarischen Knast, ist aus Sachsen, tatsächlich aus der JVA Dresden, im Juni letzten Jahres verschleppt worden von LKA-Beamten, Soko Links und Behördenvertretern nach Ungarn, obwohl die Anwälte noch sozusagen hier so einen Eilantrag gestellt hatten und das Bundesverfassungsgericht hat ja auch wenige Monate später
gerügt.
Genau, das ist, dass sie nicht hätte aus, dass Maja nicht hätte ausgeliefert werden dürfen. Es ist rechtswidrig. Und seitdem sitzt Maja im Gefängnis und ist vor 30 Tagen, also fast von...
Und das war auch sehr Sachsen, ne? Diese Auslieferung.
Na, eigentlich war es Berlin. Das Kammergericht Berlin hat diese Entscheidung getroffen und LKA Sachsen war Amtshilfe. Mhm. Also ist, das ist so ein Streitpunkt, ne? Okay. Also Sachsen hat es vielleicht nicht vorangetrieben, aber dieses Kammergericht in Verbindung mit den sächsischen Behördenvertretern, die haben Scheiße gebaut, ja.
Scheiß Faschos.
Ja.
Seit 30 Tagen ist Maja in Hungerstreik getreten, weil es einfach keine Bewegung gibt, keine Hafterleichterung, weil nichts vorangeht und ihr drohen ja irgendwie, ich will jetzt nicht lügen, 14 Jahre Haft in Ungarn, also der Tatvorwurf, also die Ungarn, die Haftbedingungen sind sehr fragwürdig, ne? Das ist bei Ilaria Salis, die inzwischen Europaabgeordnete ist und darum Immunität hat und darum nicht weiter sozusagen verhandelt wird, ist das ja sehr deutlich geworden. Die war in Isolationshaft, durfte keinen Kontakt zu ihrer Familie haben, Bettwanzen, Kakerlaken, dann ist sie an so einer Kette in den Gerichtssaal vorgeführt worden.
24 Jahre.
24 maximal. Jahre, ja. Oh Gott, ja. Das ist das eine, aber sozusagen die Strafmaße sind in Ungarn einfach vollkommen balla-balla. Ne? Das ist sozusagen, ich glaube in Deutschland sind das wenige Jahre, die ihr drohen würde für die schwere Körperverletzung. Ich glaube, die Tötungsabsicht ist in Ungarn gar nicht das Thema. Oder eine Tötungsabsicht, die in Deutschland teilweise diskutiert wird für die anderen Mitangeklagten. Genau. Und ist jetzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden am Dienstag, weil die einfach bei Maja einfach schwach ist.
Wie war da die Reaktion im Landtag? Ich meine, im Bundestag ist da sofort die Würde des Hauses,
ja, ja.
Und so weiter und so fort.
Genau so.
Ah ja.
Genau so.
Okay.
Ja. Ich habe mich etwas zu sehr gefreut und habe auch gegrüßt, sodass es am nächsten Tag eine kleine Anfrage gab, eingereicht von Carsten Hüttler.
Der, warum du grüßt?
Immer noch.
Ja, der da aufschreibt, dass ich sehr belustigt war und dann auch fragt, wie ich sozusagen dort involviert bin in die Organisation.
Wen fragt er das?
Die Staatsregierung.
Hä?
Die Staatsregierung hat sicherlich wieder viele Erkenntnisse zu der Frage, warum du belustigt bist. Naja.
Hm. So ein Brot, vielleicht.
Genau. Aber um's
nicht
jetzt nochmal.
Also hier würde ich doch schon sehr bitten, das entkontextualisiert rauszuschneiden und nochmal zu betonen, dass Carsten Hütter ein Brot ist.
Er ist ein Brot.
Vielleicht, mutmaßlich.
Allerdings ein Faschobrot.
Am Montag, um zur eigentlichen Sache zurückzukommen, war Wolfram in Leipzig. Sorry, mir ist jetzt der Nachname entfallen. Das ist der Vater von Maja, der tatsächlich seit mehreren Monaten auch mit seinem Gesicht quasi für die Würde und Freilassung und Zurückholung seines Kindes kämpft. Wolfram Jarosch heißt er. Und in seiner Verzweiflung oder weiß nicht, um Öffentlichkeit zu erzeugen, macht er jetzt eine Wanderung. Er wohnt in Jena, ist dort Lehrer, auch krass, ne? Macht eine Wanderung nach Berlin wie heißt der Außenminister mit Vornamen? Wadephul?
Ja, ich kenne auch nur Wadephul.
Außenminister Wadephul und will ihm die Petition, die weit über 100.000 Unterschriften hat, übergeben, dass jetzt Deutschland irgendwie mal, also man kann das nur noch auf diplomatischem Wege machen, weil die Verfahrenszuständigkeit halt bei Ungarn liegt. Da kann Deutschland nicht einfach mit dem Finger schnippen oder es gibt da keine Rechtswege. Aber mit einem diplomatischen Druck könnte man das vielleicht schon machen. Ne? Und man muss da leider auf Italien verweisen. Unter Giorgia Meloni ist es möglich gewesen, dass Leute nicht ausgeliefert wurden, dass Ilaria Salis zurückgekommen ist nach Italien.
Aber sie wegen ihres Abgeordnetenstatus, oder?
Nee, okay. Nee, die ist vorher schon, die ist erst in Hausarrest gekommen und konnte dann zurück irgendwie. Okay. Und da gab es wirklich, der Vater von ihr hat alle Hebel in Bewegung gesetzt und Meloni selber hat sich ja auch stark gemacht, ne? Das ist vollkommen irre. Und in Frankreich ist es ähnlich, da sind auch Angeklagte, die nicht ausgeliefert wurden, ne? Das haben Gerichte entschieden dort und die sind einfach da geblieben. Tja.
Ja, ist schön, wenn Rechtsstaatlichkeit funktioniert.
Genau.
Bezogen auf die Zeit würde ich sagen, wir machen eine Musik.
Oh, genau, und dann haben wir
Werbung.
Steppen wir noch mal raus, oder?
Aus dem Fenster. Ja.
Wir machen noch ganz kurz
Fenstersturz, ja.
Haushalt, Kultur und Jugend.
Ach so.
Wieso?
Können wir ganz am Ende machen.
Ja, irgendwas.
Zeit ist, ne?
Ja.
Freilich. Ne, freilich. Gut.
Hopp, hopp.
Rüber zur Musikredaktion.
Bitte.
Erwachsen werden. Pass immer auf dich auf!
Erzählt!
Nein, erzähl so heißt es nicht. Das war, wonach wir suchen und auch nicht mit erzählt, sondern Rebellin haben wir auch schon öfter mal gespielt. Kann man ja mal spielen.
Tut mir leid, wonach wir suchen, kommt aus Leipzig.
Das tut dir leid, ja.
Genau. Aber wir sprechen über nicht Sachsen, nicht Leipzig, nicht Deutschland, nicht die Europäische Union, nicht Ungarn, sondern über Russland, oder?
Was bleibt da noch übrig in dieser Aufzählung?
Tolle Anmoderation. Ja. Es gibt ja noch kritische Medien. Eine davon ist Novaya Gazeta, die exiliert sind aus Russland weg. Und das zweite ist
Medusa. Allerdings ist, wenn man das jetzt auf Russland, in Russland bezieht, gibt es keine kritischen Medien mehr. So, das,
ja, also. Genau. Genau. Das, ja, auf jeden Fall. Medusa ist aber auch abgehauen oder abgehauen worden.
Ja.
Vor langer Zeit schon. Ja.
Genau. Die schreiben auf Russisch und Englisch, Novaya Gazeta, glaube ich, ja ähnlich.
Ja.
Genau, Novaya Gazeta war tatsächlich auch mal landesweit eine Zeitung, eine Wochenzeitung, die man kaufen konnte. Ich weiß nicht, ob es unbedingt in Kamtschatka oder ob sie dort dann sehr aktuell war, aber genau, das ging zumindest, bis sie dann auch nicht mehr berichten konnten und als ausländische Agenten und alles Übliche.
Aber du konsumierst vor allem Medusa.
Ja, genau. Die machen auch so tägliche Newsletter und sowas. Und monatliche Newsletter, wöchentliche Newsletter. Ah, und haben auch gerade eine Ausstellung in Berlin. Die sind schon recht
umtriebig.
Ja, das Wort suchte ich tatsächlich.
Bezahlst du dafür?
Nee, man spendet halt.
Ja, okay.
Man muss aber nicht spenden. Also man kann es auch so lesen.
Ja. Und ist alles online?
Alles online, ja.
No print anymore.
No.
Oder gab es jemals Print?
Medusa war nie Print.
Okay.
Novaya Gazeta, ja.
Da gab es auch bei Novaya Gazeta gab es auch so Stipendien, glaube ich, bei der Taz. Da, oder die haben, die haben da irgendwie so Publikationsräume geschaffen. Aber was berichtet denn Medusa über die aktuellen Entwicklungen in Russland?
Na, ich habe mir so mal die letzten zwei Wochen angeguckt, was da so berichtet wurde, und das ist jetzt doppeldeutig. Ich wollte gerade gucken, für wen Anna Politkovskaja ja geschrieben hat, die ermordete Journalistin, aber mein Internet ist leider.
Ist einfach Hitze.
Ja, ich glaube auch wirklich, das ist absurd. Ich versuche es jetzt noch mal, weil mir war so, als ob sie Novaya Gazeta war, und wir finden heraus, dass es immer noch sehr schwierig lädt. Ja, sehr schade. Vielleicht irgendwann im Laufe des weiteren Berichtes. Es gibt zum Beispiel so eine interessante es gibt so eine interessante Geschichte, dass zum Beispiel es immer schwieriger wird, zum Beispiel für russische Deserteure, die aus der Armee raus wollen, tatsächlich aus der Armee rauszukommen, weil die russische Armee und natürlich der russische Staat gar kein Interesse daran hat, Leute zu bestrafen, zum Beispiel mit Gefängnis, weil dann ja die Leute an der Front fehlen. Weswegen das ziemlich schwierig ist, tatsächlich angeklagt zu werden unter Strafrecht und ins Gefängnis zu kommen und dadurch quasi sich dem Krieg, dem Fronteinsatz zu entziehen. Meistens kommen die Leute auf Bewährung raus und werden dann sofort wieder an die Front geschickt. Noch schlimmer ist, wenn du an der Front desertierst, dann kommst du dort in solche Art, in so Feldkäfige und wirst deines Lebens erst recht nicht mehr froh, weil du ohne quasi irgendeine Rechtsaufsicht sinngemäß von den dort anwesenden Obersten und Soldaten gepeitscht gepeinigt und entwürdigt wirst. Also das ist noch eine schlimmere Idee. Jedenfalls gibt es einen Verein, der quasi eine völlig absurde Aufgabe hat. Achso, und es gibt seit einigen Jahren, also jetzt seit Anfang quasi dieses Krieges, immerhin 49.000 russische Soldaten, die desertieren wollten oder desertiert haben. Und da gibt es also eine Vereinigung, die ist dafür da, eine ganz seltsamen Wunsch zu erfüllen, nämlich Rechtsanwälte zu suchen, die bereit sind, das härteste Strafmaß für ihre sozusagen Klientinnen herauszuschlagen, um sicherzugehen, dass sie tatsächlich nicht zurück an die Front müssen. Mhm. Also sicherzugehen, dass quasi die Staatsanwaltschaft auf jeden Fall die höchstmögliche, Strafe anschlägt. Genau. Und die haben so noch vor 2 Jahren haben die nur so eine Anfrage im Monat bekommen. Und jetzt so seit letzten Juni sind es 10 pro Monat steigend. Und da hat zum Beispiel Medusa berichtet über jemanden, der eben ganz freiwillig unbedingt in das Gefängnis wollte. Wer Gefängnis in Russland kennt, weiß, dass das auch kein Zuckerschlecken ist. Das Gegenteil ist der Fall. Aber sonst hast du halt keine Chance, selbst wenn du offiziell desertierst, der Front abtrünnig zu werden. Genau. Und das nimmt offensichtlich zu. Genau. Dann was halb Lustiges, aber auch nicht so schön, ist auf jeden Fall dass Russland zum Beispiel schon seit längerem plant, die Wikipedia zu ersetzen, also komplett zu sperren und durch ein sogenanntes Ru-Wiki zu ersetzen. Das wurde auch schon begonnen vor 2 Jahren. Dann hat man den russischen Teil der Wikipedia kopiert, in dieses Ru-Wiki eingefügt und hat natürlich an neuralgischen Stellen das ein bisschen verändert.
Angepasst.
Zum Beispiel, wenn du den Ukraine-Konflikt aufrufst in dem Ru-Wiki, dann ist der erste Satz, dass es sich um einen indirekten Krieg zwischen Russland und der USA und NATO handelt.
Ach so, klar.
Genau, so geht das da los.
Aber es kommt das Wort Krieg vor?
Nee, militärischer Konflikt.
Okay.
Genau. Ja, und jetzt haben sie auch natürlich noch ein bisschen KI mit integriert. Also man kann jetzt so Fragen stellen und das wurde auch noch jetzt ein bisschen verbessert. So bis letzten Jahr war das immer noch so, dass wenn man zum Beispiel über den Ukraine-Krieg was erfahren wollte, dann hat die KI oder das LLM geantwortet, wollen wir nicht Thema wechseln. Und jetzt gibt's so ein paar Antworten sinngemäß, aber von außerordentlicher Scheißqualität. Jedenfalls, wenn das die Zukunft des Online-Nachschlagwerks in Russland ist, sind das auch düstere Zeiten, wenn sie tatsächlich mal komplett die Wikipedia sperren. Dazu passt allerdings, dass Russland auch vorhat, tatsächlich neben Ru-Wiki noch ein Ru-Net sozusagen zu etablieren. Das heißt anders, habe ich aber gerade nicht mehr im Kopf. Die wollen quasi ein russisches Intranet etablieren, was abseits des globalen Internets, also ein bisschen ähnlich wie China am Ende, wobei das selbst da gibt es ja Zugriff nach außen teilweise, einführen. Und da gibt es jetzt so ein paar Hinweise darauf, dass das tatsächlich schon erprobt wird, nämlich vor allem so die Gebiete bis zum Ural sind jetzt öfter immer mal betroffen von ukrainischen Drohnen, also auch von einfachen Drohnen, die halt gerade so und so weit fliegen können. Und wenn die sozusagen angegriffen werden, dann werden ja nicht zum Beispiel nicht nur Flughäfen gestoppt, also der Flugverkehr, sondern wird auch das Internet ausgeschaltet, also auch das mobile Internet auf dem Handy, um zu versuchen, falls die Drohnen sich darüber irgendwie informieren oder orientieren, da irgendwie zu stören und da nicht zu helfen. Das Komische ist, dass in den letzten vor allem 3 Monaten diese Ausfälle nicht mehr wirklich zusammenhauen mit den Drohnenangriffen. Also die zeitlichen Überlappungen hauen nicht hin. Und es ist in manchen Städten, also bis zum Ural, wie gesagt, ist es teilweise so, dass tagelang das Internet ausfällt, dass also man im Geschäft nicht mit Karte bezahlen kann und so die Leute wieder anfangen, Bargeld zu horten auf Vorrat, weil man nicht weiß, wann das elektronische Bezahlen wieder geht und alles sowas. Und natürlich Leute, die von zu Hause arbeiten und der IT sind davon betroffen. Naja, und es gibt Leute, die vermuten, dass das eine Art Test ist, sozusagen, die da intern gemacht werden, dass das Internet abgeschalten wird sozusagen und das andere aufgeschaltet und dass das so die ersten Tests sind im Sinne von auch so einer Art Gewöhnung und alles sowas.
Ja. Ja, schön. Komplette Kontrolle. Jens, du bist dran.
Also Anna Politkovskaya hat ganz viele Zeitungen geschrieben, aber sie wurde ja 2006 ermordet und hat zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall für die Novaya Gazeta gearbeitet.
Dankeschön für diese Klarstellung.
Ich wollte niemanden klarstellen hier.
Nee, das war ja eine offene Frage. Toll.
Dann habe ich noch was über zum Thema LGBT-Propaganda. Das ist ja dieses Gesetz, was vor ein paar Jahren eingeführt wurde, was ja zum Beispiel in der Absurdität mündete, dass die internationale LGBT-Organisation verboten wurde in Russland. Er kennt sie nicht, also wer kennt sie nicht, die internationale LGBT-Organisation e.V. Ja, die wurde also verboten. Und da kann man jetzt, so langsam sehen, also für den russischen Staat lohnt sich das Gesetz auf jeden Fall. Die haben seit der Einführung 2023, also seit 2 Jahren, haben die 60 Millionen Rubel verdient quasi an Strafen, die wegen LGBT-Propaganda ausgestellt wurden.
Wie viel ist das?
Das sind so ungefähr 800.000 Euro.
Wer bezahlt? Sind das Einzelpersonen? Weißt du das? Sind das Einzelpersonen, die Strafen bezahlen oder Vereine?
Beides. Ja. Genau. Und zum Beispiel, wenn man sich das mal so anguckt, von 2014 bis 2018 insgesamt, auch da gab es ja schon sozusagen, war ja LGBT das Thema nicht gern gesehen. Es gab noch nicht dieses krasse Teide-Gesetz wie jetzt seit 2 Jahren. Aber da gab es so pro Jahr ungefähr maximal 10 Fälle. Die sozusagen vor Gericht oder von der Staatsanwaltschaft gemeldet wurden oder so. Und mit dem Gesetz, was 2023, also wie gesagt, eingeführt wurde, sind wir jetzt bei über 200 pro Jahr. Das ist also Faktor 20. Genau. Und das hat natürlich Auswirkungen. Es gibt auch jetzt eine aktuelle Umfrage, die vom letzten Jahr, da wurden über 6.000 Personen befragt, die sich also als LGBTIQ identifizieren, wie sozusagen das Leben für sie in Russland ist. Und da ist mittlerweile auch einfach, da sagen die fast die Hälfte der Leute, 48%, dass sie jetzt in den letzten 3-4 Jahren entweder tatsächlich täglich von Gewalt betroffen waren, von Hassgewalt oder davon bedroht. Vor allem hoch ist da die Quote bei Transpersonen. Das ist offensichtlich nochmal eine Spur krasser. Medusa hat auch immer ziemlich geile, so wie sagt man, nicht Interviews, aber so Leute schreiben so ein kurzes Statement über ihr Leben, wie es gerade so ist. Und genau, das ist also öffentlich Händchen halten und so, ne, das ist alles vorbei. Öffentlich küssen oder so, je nachdem, wo du wohnst, sagst du das auch nicht mal deinen Freunden oder am Arbeitsplatz irgendwie, meinetwegen, dass du mit jemandem Gleichgeschlechtlichen zum Beispiel zusammen bist oder so. Und tatsächlich immer noch ist St. Petersburg sozusagen die
Insel.
Ja, also ne, in Relation zu zum Rest. Tatsächlich, was nicht so verwunderlich ist, es war schon immer so ein bisschen die, was das angeht, die Hauptstadt, es war halt einer der westlichsten Städte, sehr nah dran an der Europäischen Union, so Skandinavien und die baltischen Länder, Katzensprung, genau, gab es viele Gay-Clubs und so. Das scheint sich zumindest ein bisschen gehalten zu haben, dass die Leute sich dort noch am ehesten wohlfühlen. Ja.
Moskau, nicht so sehr.
Nee.
Also in Moskau hätte ich mich schon vor 15 Jahren komisch gefühlt mit einem Regenbogen T-Shirt oder so, was ich jetzt zum Beispiel beim letzten Mal in Kiew einen Tag lang anhatte und war auch viel unterwegs in der Stadt und hatte da jetzt wenig Gefühl, dass ich beanstarrt wurde. Ja, das war in Moskau auf jeden Fall anders mit lila, mit pinken Haaren und sowas. Naja, anderes Thema. Ich habe was Lustiges. Es sind 2-Komponenten-Nachricht, sehr aktuell. An der U-Bahn-Station Jabloko in Moskau, das ist auf der Ringlinie, relativ zentral, wurde eine neue Stalin-Skulptur enthüllt und das hingebaut.
Ist aber nicht, das bei Novaya Gazeta kannst du das alle 2 Tage sehen, eine Nachricht.
Ja, ja.
Also nicht in, also in kleinen Orten. In Russland.
Genau, aber hier also wirklich so eine schöne, große, diese pompösen Metrostationen.
Endlich!
Genau. Es gibt eine Stalin-Renaissance im Sinne eines, also von Neuerrichtung von Stalins Statuen.
Ja. Im öffentlichen Raum. Ja. Wirklich. Ohne Scheiß.
Das ist völlig an mir vorbeigegangen bisher. Vielen Dank.
Und die 2. Komponente?
Die Partei Jabloko, die es immer noch gibt, absurderweise, das ist eine so, würde ich jetzt mal noch behaupten, war früher immer so eine der echten Oppositionsparteien, die wirklich gegen Putin gearbeitet haben, sind seit 2003 nicht mehr in der Duma gewesen, sind so eine Art nette FDP, also wirklich bürgerrechtlich unterwegs, sicherlich auch sozialliberal, keine Ahnung, was sie da jetzt genau von, aber
nicht nur wirtschaftsliberal.
Ja, genau. Die wollten dagegen demonstrieren in Form von sogenannten Pickets. Das ist eine sehr urrussische Form zu demonstrieren, wo einfach einzelne Leute mit Transparenten sich irgendwo hinstellen. Das musst du aber anmelden trotzdem. Und wie gesagt, das sollte stattfinden am 3. Juli, also gestern sollten diese Proteste gegen die Stalin-Statue stattfinden und der Bürgermeister bzw. die Verwaltung der Stadt Moskau hat es untersagt mit dem Verweis auf die Corona-Regeln und den aktuellen Status der Epidemie.
Das ist ja, das stimmt ja auch, ne? Das ist so verspult, drei Jahre zu spät. Ja.
Das wurde halt 2020 wie überall auf der Welt natürlich eingeführt, solche Gesetze, und wurde aber in Moskau und sicherlich auch in anderen russischen Städten nie abgeschafft und wird nicht nur in dem Fall öfter mal benutzt, um sozusagen angemeldete Versammlungen quasi zu stoppen.
Zu bescheiden.
Ja. Das hat mir, also das hat mir sehr gefallen, diese genau. Ja, und dann gibt es immer noch, es gibt ganz viele immer schlimme Nachrichten, sowas wie ein Fotograf aus Russland muss jetzt 16 Jahre in den Knast, weil er einem US-Journalisten ein Buch geschenkt hat. Und das Buch das ist aber unmisch, öffentlich, also das ist, Buch ist in Russland öffentlich verfügbar. So, man weiß also nicht genau, was ist.
Was der Tatvorwurf.
Ja, aber 16 Jahre.
Ich habe in letzter Zeit viel gelesen, um mal so vielleicht wieder zurückzukommen. In letzter Zeit oft gelesen, dass die russische Opposition in Deutschland total zerstritten ist. Und irgendwie, es gab wohl im Dezember, irgendwann vor ein paar Monaten gab es eine Demo, die, gerade hatte ich es noch, Julia Nawalny, die Frau des verstorbenen Politikers organisiert hat, und da waren dann ganz enttäuschenderweise nur ein paar hundert Leute, und es gibt ständig irgendwelche großen Versammlungen, wo die sich irgendwie versuchen in eins zu bringen, auch so linke Akteure, aber nicht in eins kommen irgendwie. Und das wird eher so ein bisschen kritisch diskutiert, so auch von außen, von Beobachterinnen, was da eigentlich los ist, ne? Und ob die nicht Besseres zu tun haben, als sich hier zu zerstreiten, so im Exil. Keine Ahnung.
Ja, und dann sind es gibt ganz viel, seit jetzt mit dem kommenden Schuljahr wird auf den besetzten Gebieten in der Ukraine ganz offiziell kein Ukrainisch mehr unterrichtet. Das ist jetzt nicht so überraschend, aber jetzt ist es sozusagen in, wie sagt man, also gesetzlich festgesetzt. Seit diesem Jahr müssen auf der Krim Pkw-Fahrer die russische Flagge hinten auf dem Nummernschild haben. Ja. Und es gibt aber Leute, die sich immer noch dagegen wehren. Und da wurde jetzt also ein Strafrecht dagegen eingeführt und so. Alles Wahnsinn. Achso, und seit einem Monat ist der jüngste offiziell in die Terroristenliste aufgenommene Person in Russland 14 Jahre alt. Gibt es so eine Liste von Terroristen und davon sind über 70 minderjährig.
Genau, aber darum mein Punkt, um den nochmal zu bringen, und eine russische Opposition streitet sich in Deutschland über den Vertretungsanspruch, anstatt irgendwie was auf die Kette zu bekommen oder die Menschen,
ich weiß gar nicht, ob das
Menschen
auch
dort zu dazu, unterstützen.
Dazu oder gehört, in Berlin sollte jetzt auch so ein Memorial-Ding zu Nawalny sein, und das wurde abgesagt. Da habe ich aber nur den Fakt gelesen. Aber,
ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob es eine Person ist, auf die man sich beziehen muss, soll wahrscheinlich.
Ja, das ist ein Memorial, das ist ja jetzt nicht. Okay. Also, ja.
Was heißt das? Also ein Denkmal.
Gedenken.
Achso.
Eine Denkveranstaltung.
Ja. Naja, also guck bei Medusa rein.
Medusa.io.
Cool.
Danke, Krix.
Vielen Dank.
Für die
den Blog.
Ausführliche, lehrreiche Veranstaltung. Im linksdrehen Radio.
Setzen. Wir ziehen uns in die Bewertungsphase zurück.
Ja, genau. Wir haben jetzt noch 2 Minuten zur Bewertung und hätten dann noch 10 Sekunden das Ergebnis zu verkünden, dann wäre das links in der Radio vorbei. Jetzt ist aber schon wieder weniger geworden, während ich spreche. Wir haben es nämlich 20.58 Uhr. In 2 Minuten übergeben wir an die nachfolgende Sendung. Das heißt, die Stadt der Radio Show. Und noch hört ihr das links in der Radio.
Ihr hört uns in 2 Wochen nicht. Das können wir jetzt schon mal sagen.
Das können wir ja schon mal offiziell verkünden.
Und man kann noch sagen, in der Woche dazwischen, an dem Wochenende dazwischen ist CSD, ist ja CSD-Saison in Pirna.
Pirna, genau.
Am 12.7.
Amnesty International ruft zur Teilnahme auf.
Das ist gut.
Habe ich auch selten bisher sowas gelesen.
Ich glaube, Pirna war es gestern, war es letztes Jahr nicht irgendwie schlimm, aber Pirna an und für sich ist ja schlimm, ne? Durch die AfD.
Nicht Endkontext.
Ja, doch, das kann man wirklich, also das
AfD
kann man
Oberbürgermeisterin
in jeglicher Hinsicht.
Oberbürgermeisterschaft.
Ja.
Nicht zu hören.
Genau, es gibt trotzdem eine sehr organisierte Nazi-Szene, und auch durch die Nähe zu Dresden und so ergibt sich da ja einiges an Potenzial. Ne? Also,
genau, aber es gibt auch coole Akteure.
Pirna letztes Jahr vor Bautzen war.
Genau.
Das ist ja, glaube ich, der Gradmesser, oder so ein bisschen?
Geografisch, ja.
Nee, ich meine eher zeitlich.
Stimmt, diesmal auch.
Genau. Ja.
Wir hören uns nächstes Mal nicht.
Ja, nächstes Mal hören wir uns nicht. Wir hören uns dann in 4 Wochen wieder.
CSDs werden wir so eine Weile begleiten. Plauen kommt ja auch.
Und
so weiter.
Chemnitz im Juli, no. glaube ich. Der Rest dann im August.
Mhm. Euer Linkstrendes Radio verabschiedet sich. Bis dann.
Tschüss. Schönen Sommer.